HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Der mutmaßliche Täter war Sportschütze, hat Waffen besessen.
Meine Wumme ist geladen. Nimm die Waffe und drück und drück und drück.
Wir haben gerade Ende letzten Jahres das Waffenrecht verschärft.
Liebe CDU, CSU, das werden Ihnen die Sportschützen und Jäger nicht vergessen.
Ich baller dich weg mit der MP5. Wir rattern dich weg mit der MP5.
Natürlich müssen wir jetzt genau schauen, welche Wirkungen es in der Praxis entfaltet. Und wir beide sind für weitere Verschärfungen offen, wenn wir aus der Praxis sagen können, es ist geboten.
Wollt ihr Action? Ja, dann ziehen wir die Waffen, ja.
Wie ein Butterclub.
Die sind bis auf eine alle selbst gefertigt worden.
Auch diese Technik wird weiter reifen, sodass man befürchten muss, dass in Zukunft auch funktionsfähigere Waffen mit solchen 3D-Druckern mit Hilfe von Bauplänen aus dem Netz hergestellt werden können.
Pistole an mein Bauch, Patrone steckt im Lauf.
Weil dein Freund hat, dein Freund ist ein Freund, hat ein Ballermann.
Die rund 2 Millionen legalen Waffenbesitzer in Deutschland dürfen und werden wir auch nicht einfach unter Generalverdacht stellen.
Es macht klick, klack, und die Kugeln fallen, klick, klack, klick, und es braucht dir nicht zu gefallen.
Wenn wir nicht konsequent mit Bedacht Waffen regulieren, spielen wir mit menschlichem Leben.
Letzte Woche Mittwoch um 22 Uhr. Es dauerte offenbar nur wenige Minuten. Da hat der Hanauer Tobias R. insgesamt 9 Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Etliche scheinbar per Kopfschuss. Eine Tat getrieben von Wahn und Rassismus, heißt es. Wer der Täter war, was sein Motiv, all das wird nun ausgeleuchtet. Was allerdings schon feststeht, ist das Wie seiner Tat. Geschossen hat er mit einer Glock, einer Waffe entwickelt für Österreichs Bundesheer, mit der auch der Norweger Breivik fast 70 Menschen tötete. Der Attentäter von Hanau kam an diese Pistole ganz legal ran, bestellte sie einfach im Internet. Er konnte das, hatte die Berechtigung dazu, denn er war Sportschütze, wie übrigens auch Stefan E., der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke. Der mutmaßliche Attentäter von Halle wiederum hatte ein selbstgebasteltes Arsenal, darunter auch eine Pistole aus dem 3D-Drucker. Ist es in Deutschland also zu leicht, sich eine Waffe zu beschaffen? Wenn man hier ansetzte und regulierte, ließen sich Attentate verhindern oder wenigstens erschweren? Um diese Fragen geht es in der aktuellen Debatte um eine Verschärfung des Waffenrechts. Und um diese Frage geht es auch heute Abend bei uns hier in HR2 Kultur, der Tag. Nicht schießen, die Deutschen und ihre Waffen, haben wir getitelt. Thorsten Schweinhardt über 2 mutmaßliche Mörder aus Hessen, Stefan E. und Tobias R. und ihre Waffen.
Mit Schusswaffen kannte sich Tobias R. bestens aus. Der Mann, der am vergangenen Mittwoch in Hanau 10 Menschen und dann sich selbst erschoss, besaß sogar mehrere Pistolen. Für sein Attentat nutzte er eine Glock 17, Kaliber 9 mm. Interessant ist dabei, dass eine Waffe dieses Typs schon einmal bei einem rechtsextrem motivierten Attentat zum Einsatz kam. Bei dem Anschlag auf das Münchner Olympia-Einkaufszentrum im Juli 2016, als ein Jugendlicher aus rechtsextremen Motiven 9 Menschen erschoss. Daneben besaß Tobias R. noch weitere Waffen, unter anderem eine Pistole des Typs Sig Sauer P226, ein Waffentyp, der auch von der Polizei verwendet wird. Wie jetzt bekannt wurde, hatte R. alle diese Waffen übers Internet in einem Online-Shop gekauft. Völlig legal, denn Tobias R. verfügte über eine Waffenbesitzkarte. Seit 2012 war er außerdem Mitglied im Sportschützenverein SV Diana in Frankfurt-Bergen-Enkheim. Dort herrscht Fassungslosigkeit über die Tat von Tobias R.
Ich hätte nicht gedacht, dass der irgendwie ausrasten könnte. Hat sich auch nie irgendwie geäußert, rassistisch oder irgendwie ausländerfeindlich. Ist mir ein Rätsel.
Von seinen ehemaligen Schützenkameraden wird Tobias R. als freundlich und introvertiert beschrieben. Auch an die Regeln und Sicherheitsvorschriften habe er sich immer gehalten.
Wenn man was gesagt hat, hat er es umgesetzt und hat es gemacht, hat nicht dagegen aufbegehrt, hat also nicht gesagt, nö, warum sollte ich das jetzt machen, woanders nicht, darf ich das auch.
Seine Waffen durfte Tobias R. bei sich zu Hause aufbewahren. Dafür muss man in Deutschland mindestens ein Jahr lang Mitglied in einem Sportschützenverein sein und außerdem über eine Waffenbesitzkarte verfügen. Die Karte muss beim Landkreis beantragt und darf nur nach einer Zuverlässigkeitsprüfung ausgestellt werden. Die Prüfung ist langwierig, denn die Behörden sind verpflichtet, beim Landeskriminalamt und beim Verfassungsschutz nachzufragen, ob gegen den Antragsteller etwas Relevantes vorliegt. Außerdem werden Strafregister und sogar Jugendstrafen abgefragt. Eine medizinische Untersuchung findet nur in begründeten Verdachtsfällen statt, wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass der Sportschütze schon mehrmals mit Alkohol am Steuer erwischt wurde. Alle 3 Jahre muss die Zuverlässigkeit neu überprüft werden. Bei Tobias R. wurde sie zuletzt vor 1 Jahr bestätigt. Auch Stefan E., der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, war Mitglied in einem Schützenverein. Genau wie der Attentäter, der im Juli 2019 auf offener Straße in Wächtersbach einen Mann aus Eritrea anschoss. Sie gehören zu den rund 1,3 Millionen Menschen, die in Deutschland Mitglied von Schützenvereinen sind. Längst gehören den Vereinen auch Menschen mit Migrationshintergrund an, sagt Rainer Burg, Schriftführer in Tobias R.'s ehemaligen Schützenverein SV Diana.
Wir selbst haben also etliche Mitglieder, auch mit ausländischen Wurzeln. Es hat hier nie in irgendeiner Art und Weise da rassistische Themen gegeben, dass jemand angegangen worden wäre, wie auch immer. Wir verstehen es eigentlich hier als Schützenkameraden.
Durch die Bluttat von Hanau stehen Schützenvereine nun wieder im Fokus. Als Reaktion auf die Ereignisse hat der SV Diana das Schießtraining vorerst eingestellt.
Nun haben wir gehört, es gibt bereits diverse Vorschriften für diejenigen, die eine Waffe haben wollen. Und die wurden außerdem auch gerade erst verschärft, letzte Woche. Am Morgen nach dem Attentat von Hanau twitterte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, das neue Waffengesetz tritt heute in Kraft. Die Botschaft: Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten. Einen Tag vorher war aber genau das geschehen. Der Täter und seine Waffe, darüber wollen wir sprechen mit Professor Rudolf Eck. Er ist Psychologe, Kriminologe, hat viele Jahre die Kriminologische Zentralstelle Wiesbaden geleitet. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Eck, es gibt die unterschiedlichsten Waffentypen, Gewehre, Revolver, Pistolen. Und darunter, unter die Pistolen, fallen dann wiederum Magnums, Berettas, Heckler und Kochs, Glocks eben auch mit unzähligen Untermodellen. Kann man sagen, bestimmte Tätertypen bevorzugen bestimmte Waffentypen?
Das mag in einzelnen Fällen schon so sein, dass ein Täter seit vielen Jahren nach einem bestimmten Waffentyp schaut und wie er den erwerben kann und dass er das dann macht. Aber in der Regel ist das wohl nicht so, sondern Täter, und davon sprechen wir ja jetzt und nicht von irgendwelchen Personen, die Waffen lieben, aber sie nicht gegen Menschen einsetzen. Die nehmen das, was sie bekommen können und das ihnen am günstigsten erscheint zur Erreichung ihrer Ziele, dass man da nicht nur aus Verliebtheit in eine bestimmte Marke dann eine Waffe nimmt.
Nun ist es ja auffällig, dass es fast immer Männer sind, die Amoktaten und Attentate begehen. Da ist der Sportschütze, der einen Mann aus Eritrea niedergeschossen hat, aus seinem Auto heraus in Wächtersbach. Da sind die Amokläufer an Schulen in Erfurt, in Winnenden. Was haben Waffen mit Männlichkeit zu tun? Was kann die Waffe in der Hand eines Mannes bewirken? Welche Gefühle auslösen?
Eine Waffe kann das Gefühl von Macht, von Dominanz, von Kontrolle über andere bedeuten, und das ist ja etwas, was man sozusagen von Kindesbeinen als Junge und später als Mann lernt, dass das eben so ein Symbol der Macht ist, nicht? Also wenn Sie einfach in die Vergangenheit schauen, schon im Altertum und dann auch später im Mittelalter, die Ritter mit ihren Rüstungen und später waren es dann Schusswaffen. Also das zeigte immer so die Männlichkeit, oder es war immer so ein Symbol der Männlichkeit, und es gilt auch heute im aufgeklärten 21. Jahrhundert nicht wesentlich anders, dass man das damit verknüpft.
Immer wieder haben wir es ja, die Beispiele sind angeklungen, bei Attentätern mit Männern zu tun, die in einem Schützenverein Mitglied sind. Auch wenn natürlich klar ist, dass wir von Ausnahmen sprechen, nicht von der Mehrheit der Sportschützen, aber radikale Ausnahmen können eben auch Unfassbares anrichten. Sind also Teile von Sportschützen prädestinierter dafür, ihre Waffe zweckzuentfremden und zu missbrauchen?
Nein, so würde ich das nicht sehen. Also vor allem dann alle Sportschützen oder Jäger, Personen, die sozusagen legal im Waffenbesitz sind, unter einen Generalverdacht zu stellen, halte ich für falsch, weil gerade in diesen Kreisen man eher annehmen würde, und es zeigen auch Studien, dass das Menschen sind, die sehr vernünftig damit umgehen. Die sollten sie die Lust haben, irgendwie zu ballern, dass das ja auch dort gezähmt wird, sondern dass das nach Regeln verläuft. Richtig ist natürlich schon das Umgekehrte auch, dass Personen, die irgendwie schauen, dass sie an Waffen herankommen, weil sie böse Absichten haben, dass die natürlich schon solche Kreise suchen, aber die wollen vielleicht auch zur Polizei Polizei oder zum Militär gehen. Das heißt, da ist es die Möglichkeit des Waffenbesitzes, aber nicht unbedingt dann die Mitgliedschaft in so einem Verein. Also das sehe ich eigentlich genau andersrum.
Nun haben wir in kurzer Zeit mehrere Attentate erlebt, wie wir das in der bundesrepublikanischen Vergangenheit so in diesem Ausmaß nicht kannten. Hanau, Halle, Kassel, hinzu kommen die Morde des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds, weswegen es eben Überlegungen gibt, das Waffenrecht zu verschärfen. Und da hat der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen ja schon im Gesetzgebungsprozess zum letzten Gesetz gefordert, dass es eine psychologische Begutachtung geben muss. Grundsätzlich, bislang ist ja nur bei unter 25-Jährigen verpflichtend. Was halten Sie als Psychologe von dieser Forderung?
Also Sie sagen völlig zu Recht, das gibt es ja schon, aber nicht für jeden, der so einen Schein erwerben möchte. Und die Idee ist dahinter so ähnlich wie beim Fahrzeugschein, also beim Führerschein, wo man ja auch eine Prüfung machen muss, aber eigentlich nur eine Fähigkeitsprüfung, nicht eine Prüfung der Eignung. Zu der muss man dann erst dann gehen, wenn man im Verkehr auffällig geworden ist, wenn man nur unter Alkohol mit dem Fahrzeug gefahren ist, dann kann es eben sein, dass man zu einem Volksmund sogenannten Idiotentest gehen muss, der aber im Grunde eine psychologische Eignungsprüfung ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, denn ohne dass ich hier meinen Kolleginnen und Kollegen vom Berufsverband, zu dem ich ja auch gehöre, in den Rücken fallen möchte, aber um etwas über die persönliche Eignung zu erfahren und die Nichteignung zu wissen, brauche ich ja Anknüpfungspunkte, brauche ich ja Tatsachen, die das belegen. Und mit reinem Fragebogen, wenn es ansonsten nichts gibt, wenn jemand in seinem Leben weder durch Trunkenheitsfahrten oder durch irgendwelche reguläre Geldmanipulation oder anderweitig aufgefallen ist, wenn man also hier keine solchen Anknüpfungspunkte hat, die Zweifel an der Eignung und an der persönlichen Reife eines Menschen begründen können, dann wird man kaum etwas finden. Also ob man das so flächendeckend einsetzen sollte, habe ich doch gewisse Bedenken.
Waffen, das ist ja das eine, aber wenn es wirklich jemand drauf anlegt, Menschen zu töten, braucht er die dann überhaupt? Helfen uns da mögliche Hürden und Kontrollen, wenn man, wie gestern in Volkmarsen beim Karnevalsumzug, ein Auto einfach nur benötigt, wenn das reicht, um in eine Menschenmenge zu fahren?
Ja, wenn jemand einen anderen umbringen will, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Da muss er nicht unbedingt eine Waffe haben, dann kann es auch tatsächlich ein Auto sein. Aber es ist schon richtig, dass je mehr Schusswaffen im Gebrauch sind, desto eher ist dann die Gefahr groß, dass die auch illegal eingesetzt werden. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Eröffnung des Berliner Hauptbahnhofes. Da war auch, das ist vielleicht inzwischen in Vergessenheit geraten, ist schon über 10 Jahre her, da war auch so eine Art Amoktat von einem offenbar psychisch gestörten Menschen. Der hatte aber zum Glück nur, in Anführungszeichen, ein Messer und konnte deshalb nicht so einen großen Schaden anrichten, als wenn er eine Schusswaffe gehabt hätte. Also man muss schon sehen, dass je mehr Waffen in Umlauf sind, desto eher können sie halt auch von Personen verwendet werden, zu Zwecken, die überhaupt nicht legal und sinnvoll sind, sondern die dann eine Gefährdung, eine Gefahr für eigentlich die ganze Menschheit darstellen würden. Also da muss man schon aufpassen.
Professor Rudolf Eck, Kriminologe und Psychologe, besten Dank für das Gespräch. Waffengewalt, Thema auch bei T.C. Boyle in seinem Roman Hart auf Hart. Protagonist ist Adam. Er lebt eigentlich im Haus seiner Großmutter, flüchtet sich aber am liebsten in die Wälder und Berge Nordkaliforniens. Adam ist ein Waffennarr und hält sich für einen Trapper des 19. Jahrhunderts. Dass mit ihm etwas nicht stimmt, merkt seine Freundin Sarah schon gleich zu Beginn, als sie sich kennenlernen beim Trampen. Sarah macht sich Gedanken, wenn Adam sie immer wieder für die Wildnis verlässt.
Gehst du wieder in den Wald? Dabei kannte sie die Antwort und hütete sich, allzu neugierig zu sein. Er hatte da draußen irgendwas, einen Bunker, eine Festung. Nach dem wenigen, was er erzählt hatte, könnte es auch ein Baumhaus sein, mit dem er sich den ganzen Tag beschäftigte. Oder vielleicht wanderte er auch einfach herum. Vielleicht war es das. Aber was immer es war, es hielt ihn in Form. Er gab keine Antwort, nickte nicht mal. Er setzte den Rucksack auf, nahm das Gewehr und hängte es sich über die Schulter. Sie bemerkte, dass er das Messer aus dem Big Five am Gürtel trug. Und seine Feldflasche hatte er natürlich auch dabei. Sie hing am Rucksack, und ob sie 151 oder Wasser enthielt, wusste Sarah nicht. Seine Stiefel glänzten. Er putzte sie jeden Abend. Das Zischen des Lappens, mit dem er sie polierte, war immer das Letzte, was sie hörte, bevor er ins Bett kam. Im ersten Morgenlicht schien alles an ihm zu schimmern, von den Stiefeln bis zum Lauf des Gewehrs. Für sie sahen alle Gewehre gleich aus. Waffen interessierten sie nicht. Aber das hier war so ein Armeeding mit Magazin. »Was machst du mit dem Gewehr?«, fragte sie ihn. »Gehst du auf die Jagd?« Und dann versuchte sie, es wie einen Scherz klingen zu lassen. »Bring mir ein paar Eichhörnchen mit. Mein Eichhörnchenschmortopf ist berühmt.«
T.C. Boyle. Nun ist Deutschland nicht die USA. Einen Kulturkampf um das Recht, Waffen zu tragen, gibt es hier nicht in dieser Form. In den USA haben ja 20 Staaten ihre Waffengesetze verschärft. Beispiel Virginia. Dort soll unter anderem der Kauf von mehr als einer Schusswaffe pro Monat verboten werden. Dagegen sind im Januar Tausende auf die Straße gegangen. Präsident Trump sandte eine Solidaritätsbotschaft an die Demonstranten. Mehr als 100 Bezirke und Städte erklärten sich zu Schutzgebieten mit Garantie auf privaten Waffenbesitz. Wie gesagt, so ist es hier nicht, aber auch in Deutschland gibt es nun eine Diskussion um das Waffenrecht. Sabine Müller.
An Vorschlägen und Forderungen, wie man die deutschen Waffengesetze nach der Tat von Hanau ändern sollte, mangelt es nicht. Von der Bundesregierung und aus Sicherheitskreisen kommt als Reaktion aber meist die Ansage, erstmal abwarten bitte. Zum einen abwarten, was die Ermittlungen in Hanau ergeben. Das rät zum Beispiel Sebastian Fiedler, der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter.
Ich halte tatsächlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ganz, ganz wenig von solchen gesetzlichen Diskussionsvorschlägen. Lass wir doch erstmal abwarten, was die Kolleginnen und Kollegen jetzt in der Ermittlungskommission wirklich zutage befördern und vielleicht dann nochmal neu sprechen.
Und zweitens abwarten, ob die gerade erst beschlossenen Änderungen beim Waffenrecht wirken, bevor man neue angeht. Das sagen CSU-Innenminister Horst Seehofer und SPD-Justizministerin Christine Lamprecht. Die Reform des Waffengesetzes wurde im Dezember verabschiedet, unter anderem mit diesen Punkten. Wer Mitglied in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung ist, soll grundsätzlich keine Waffenbesitzerlaubnis mehr bekommen. Wenn Behörden die persönliche Eignung eines Antragstellers prüfen, muss es jetzt immer auch eine Anfrage beim Verfassungsschutz geben, ob aus dessen Sicht etwas gegen die Erteilung der Besitzkarte spricht. Minister Seehofer nennt diese Änderungen gute Fortschritte. Er stellt für sich und seine Ministerkollegin Lamprecht aber auch klar:
Wir beide sind für weitere Verschärfungen offen, wenn wir aus der Praxis sagen können, es ist geboten.
Viele Punkte, die jetzt genannt werden, waren schon im Gesetzgebungsverfahren Thema. So finden es Psychologenverbände unverständlich, dass es nur für unter 25-Jährige verpflichtend ist, sich psychologisch begutachten zu lassen, wenn sie Waffen besitzen wollen. Das sollte für jedes Alter Pflicht sein, wird gefordert. Jeder Antragsteller solle auf eigene Kosten ein Zeugnis über die psychologische Eignung vorlegen. Hinterfragt wird auch, ob die regelmäßige Überprüfung der Waffenbesitzerlaubnis, die alle 3 Jahre stattfindet, zu lasch gehandhabt wird. Hätten die Behörden nicht von den offensichtlichen psychologischen Problemen des Hanauer Täters wissen müssen? Justizministerin Christine Lamprecht.
Das ist genau das, was wir uns anschauen müssen. Wie wird diese Zuverlässigkeitsprüfung ausgeübt? Welche Belege, welche Informationen kommen da bei der Behörde an, die dann diese Entscheidung trifft? Das wird eine der Fragen sein, mit der wir uns zu beschäftigen haben.
Von Opferverbänden und grünen Politikern kommt die Forderung, Waffen und Munition dürften nie in Privathaushalten aufbewahrt werden, sondern sollten in den Räumen der Schützenvereine weggeschlossen werden. Das sind alles Debatten, die wir schon mal geführt haben, sagt Innenminister Seehofer.
Das ist verworfen worden, weil es natürlich dann riesige Waffenlager gibt, die sich geradezu als Anziehungspunkt entpuppen könnten.
Der Deutsche Schützenbund lehnt weitere Verschärfungen des Waffenrechts ab. Er warnt davor, neue bürokratische und finanzielle Hürden würden die Zukunft der Schützenvereine als Kulturgut bedrohen. Und außerdem sei es doch so, wird argumentiert, dass gegen menschliches Fehlverhalten und kriminelle Energie auch die besten Gesetze nichts ausrichten könnten.
Sabine Müller, gut 1,3 Millionen Menschen sind in Deutschland in Schützenvereinen aktiv. Die Zahl hörten wir eingangs schon. Der Deutsche Schützenbund ist damit der 4. Sportverband in Deutschland, wobei Patronen eben etwas anderes sind als Billardkugeln oder Dartpfeile. Sobald einer aus den Reihen der Schützenvereine zum Mörder wird, stehen damit alle, auch alle Unbescholtenen, im Fokus. Sprechen wir mit Friedrich Geppert. Er ist Präsident des Bundes Deutscher Sportschützen, der fast 90.000 Mitglieder hat. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Geppert, begegnen Sie und Ihre Mitglieder Anfeindungen?
Ja, zum ersten Mal haben wir das mit anonymen Mails oder auch dass Schilder von uns beschmiert werden. Das haben wir also bisher noch nie erlebt. Also das ist jetzt wirklich der erste Fall auf diese Art.
Wir haben jetzt gerade im Beitrag gehört, dass es in Berlin zum Beispiel bei den Grünen Überlegungen, Forderungen gibt, die Hürden für Sportschützen zu erhöhen. Eine Möglichkeit wäre, dass Schützen ihre Waffen nicht mehr mit nach Hause nehmen dürfen, sondern sie im Verein einschließen. Was halten Sie davon?
Ja, ich halte davon deswegen sehr wenig. Wenn ein Täter da ist, wie wir den jetzt in Hanau gesehen haben, dann nützt das gar nichts, wenn die Waffen nicht bei ihm sind, sondern im Schützenverein, denn dann ist derjenige, der die Waffen verwahrt, das erste Opfer. Wenn der sich eine Waffe beschaffen will, geht er in den Verein, bringt den, wenn nach ihm die Waffe ausgehändigt wurde, den und andere Mitschützen um und läuft dann durch die Gegend als Amokschützer oder eben als Mörder, wie das jetzt geschehen ist. Aber was mich wundert, ich habe ja jetzt auch diese Sendung verfolgt, dass jetzt gerade in diesem Fall von Hanau der wesentlichste Punkt eigentlich in dem Zusammenhang mit dem Waffenrecht überhaupt nicht erwähnt wird.
Dazu haben Sie jetzt Gelegenheit.
Ja, wir haben nämlich einen Riesenskandal. Das Interessante ist, das haben Migrantenverbände schon mal erwähnt. Wir haben das jetzt auf der Webseite bdsnet.de. Der Täter von Hanau wurde nämlich auffällig. Und er hat nämlich einen Brief an die Generalbundesanwaltschaft geschrieben. Den hat er auch noch einem anderen geschrieben. Der andere hat uns gesagt, das war völlig irre. In dem Brief hat der Mann sich als geisteskrank geoutet. Die Generalbundesanwaltschaft braucht wenige Minuten im nationalen Waffenregister. Da hat sie unmittelbaren Zugriff, zu festzustellen, ob diese Person im Besitz legaler Waffen ist. Dann hätten sie das nämlich festgestellt und dann wäre es zwingend gewesen, dass dem die Waffen entzogen werden. Und zwar sofort. Ja, mit unmittelbarer Wirkung hätte man ein SEK hingeschickt, die Behörde hätte sofort eine einstweilige Verfügung erlassen und hätte dem die Waffen weggenommen. Das ist im November passiert. Im November hat dieser Mann sich nämlich geoutet als geisteskrank. Und was ebenfalls jetzt im Zusammenhang mit diesen rechtsterroristischen Attentaten ein bisschen, die haben das eben auch jetzt in der Sendung subsumiert mit Sportschütze, es ist der erste Fall, dass ein Rechtsterrorist als Inhaber einer legalen Waffe, als Inhaber einer Waffenbesitzkarte, damit einen Mord oder Morde begangen hat. Das war nämlich bei dem Regierungspräsident Lübcke nicht der Fall. Der Mann war zwar im Schützenverein, der hatte aber keine eigene Waffe, der hatte eine illegale Waffe.
Aber angeblich kam die Waffe von Markus H., der war ja beim Verfassungsschutz als Neonazi registriert, ja, setzte dann aber über ein Verwaltungsgericht durch, Schusswaffen besitzen zu dürfen. H. war ja ebenso wie E. Mitglied eines Schützenvereins. Möglicherweise hat er die Waffe beigesteuert.
Ja, aber es war ja keine Waffe, die der H. als legal hatte.
Es war also, jetzt haben wir vorhin im Gespräch mit Professor Eck gehört, es ist ja sehr schwierig, in die Köpfe hineinzuschauen. Also selbst wenn der Generalbundesanwalt das ernst genommen hätte und im Falle von Tobias R. ein psychologisches Gutachten angeordnet hätte, dann hätte das möglicherweise auch keinen Hinweis gegeben darauf, dass der Mann ein potenzieller Attentäter ist.
Nein. Das ist jetzt, der hätte auf das Schreiben hin die waffenrechtliche Unzuverlässigkeit schon feststellen können.
Aber die muss ja psychologisch überprüft werden.
Wenn Sie so einen Brief schreiben, dann gibt es doch keinen Zweifel mehr, was der geschrieben hat. Ich meine, das wäre nett, wenn das veröffentlicht würde. Dann würde man sehen, was da war. Und wenn auf so ein Schreiben hin keine Reaktion erfolgt, ja, dann tut es mir leid. Der Mann hat doch Irrsinn geschrieben. Alles, was wir wissen, war das Schreiben. Er wird von Geheimdiensten in Amerika, werden Kinder umgebracht, da gibt es einen Untergrund. Das haben wir alles vor vielen Jahren in Dörfern gehabt, da hat ein Jugoslawe das auch gemacht. Dem wurden die Waffen weggenommen und der hat dann auf der Polizeidienststelle sich die Waffen aneignen können. Bei der Polizei und hat dann 3 Polizisten erschossen.
Herr Gerhard, man könnte ja aber auch in doppelter Hinsicht versuchen, das Risiko für die Allgemeinheit zu minimieren, indem man sagt, ja, der Staat ist gefordert, aber gleichzeitig versucht man auch die Hürden zu erhöhen. Also da könnte man doch zum Beispiel auch sagen, es gibt ja diese Waffengattung Gebrauchswaffe, das ist auch eine Wettkampfdisziplin, das heißt moderne Verteidigungswaffen, großkalibrige, mit denen zum Beispiel auch die Polizei schießt. Braucht man das wirklich? Warum sagen Sie als Sportschütze nicht einfach auf diese Gattung verzichten? Das nimmt ja niemanden den sportlichen Reiz des Schießens.
Das spielt keine Rolle, welche Waffe Sie nehmen. Dass man hier das auf die technischen Eigenheiten einer Waffe absetzt, ist völlig unerheblich.
Damit kann man mehr Menschen töten in schneller Schussfolge. Und das hat ja Tobias R. offenbar getan.
Sie brauchen zum Nachladen eines Magazins bei einer Pistole 1-2 Sekunden. Das spielt keine Rolle, ob Sie ein Magazin 5, 10 oder 15 oder 20 reintun. Das hat keine Bedeutung. Im Endeffekt wird es bei der Tatbegehung, wird das keine Rolle spielen.
Wenn man jetzt zum Beispiel an Projektilen, an der Aufbewahrung, an den Waffentypen etwas ändert, gefährdet das die Zukunft des Schießsports oder das Schützenwesen als Kulturgut? Inwiefern?
Das gefährdet das sicherlich, weil wir haben ja das, was wir jetzt haben, hat sich ja etabliert über Jahrzehnte. Das funktioniert sehr gut. Wir haben sehr große Meisterschaften. Es schießen relativ viele Leute. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, hier grundsätzliche Dinge zu ändern. Es ist auch so, wir haben jetzt einen Fall, der ist jetzt passiert, der ist schrecklich, der ist unvorstellbar. Wir hatten vor kurzem da noch einen Fall, aber wir haben über die letzten 10 Jahre ganz wenige Einzelfälle. Wir sind ein Land von 82, 83 Millionen Menschen. Wir haben jetzt den ersten politisch motivierten Mordfall mit einer legalen Waffe. Wir haben das ja ganz selten. Der Rundfunk kümmert sich ja auch nie um Sportschützen. Das ist nur, wenn es jemand passiert. Das sind aber eine große Zahl, 1,5-2 Millionen Menschen, die haben da ihr Hobby, die üben das aus. Wir haben 960.000 Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse und da ist ja ganz selten was. Und wir müssen einfach auch mal vernünftig sein und sagen, im Gesamtzusammenhang langfristig sind das so wenige Fälle, dass man jetzt hier grundsätzliche Debatten führt. Und ich glaube, das ist nicht angemessen, denn ein wesentlicher Bestandteil unserer Verfassung, unserer Kultur ist das Gebot der Verhältnismäßigkeit. Und man muss einfach hier sehen, wir haben jetzt unmittelbar einen schrecklichen Fall, wo ich ganz klar sage, das ist ein skandalöses Verhalten der Generalbundesanwaltschaft. Und ich wehre mich dagegen, dass man jetzt sagt, nee, und dann verbieten wir alles. Und die Lagerung von Munition oder von Waffen irgendwo in Schützenhäusern, das habe ich eingangs gesagt, ist völlig kontraproduktiv.
Friedrich Gebhardt, Präsident des Bundes Deutscher Sportschützen. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören H2 Kultur, der Tag. Nicht schießen, die Deutschen und ihre Waffen, haben wir getitelt. Vorhin haben wir Adam kennengelernt. Er führt ein Einsiedlerleben, zieht sich in den Wald zurück und hortet dort Waffen gegen imaginäre Feinde. Allmählich bekommt auch seine Freundin Sarah Angst vor ihm und vor seiner Waffe.
Ich nehme das Gewehr mit. Was? Wovon redest du da? Er sah sie noch immer an und auf seinem Gesicht lag jenes halbe Lächeln, das in seinen Mundwinkeln stecken zu bleiben schien, als könnten sie sich nicht ganz heben. Auf keinen Fall, sagte sie, das ist doch verrückt. Sie hasste Waffen und sie würde es ihm verbieten oder es wenigstens versuchen, denn das war wirklich, wirklich absurd und außerdem eine Einladung zur Katastrophe. Aber als sie 5 Stunden später in mondloser Nacht dem Scheinwerferlicht ihres Wagens hinauf in die Berge folgten, stand sein Gewehr aufrecht zwischen ihnen. Es war nicht im Kofferraum, es lag nicht vor dem Rücksitz flach auf dem Boden. Und um Adams Hals baumelte eine Nachtsichtbrille. Unter den Augen hatte er sich mit Öl oder Creme oder was auch immer 2 Striche auf die Haut gemalt, wie die Footballspieler, die man in der Montagnacht-Zusammenfassung sah, wenn man das Pech hatte, ausgerechnet an diesem Abend durch die Bars zu ziehen. Und er war so aufgedreht, dass er unentwegt davon sprach, was die anstehende Aufgabe war und wie sie sie erledigen würden. Sein Wort, erledigen. Das ist alles bloß Spiel, oder? Das Ding ist doch nicht geladen. Es geht nicht plötzlich los und macht ein Loch ins Dach oder so. Er antwortete nicht. Die Sache war irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Er war ein Junge, der Krieg spielte. Das konnte sie verstehen. Aber dies war kein Spielzeuggewehr.
Soweit T.C. Boyle. Waffen können töten. Das ist eine simple Wahrheit, aber für manche Menschen ist sie existenziell. Seit 1990 sind in Deutschland mehr als 270 Menschen mit Waffen von Sportschützen getötet worden, Suizide ausgenommen. Eine Zahl, auf die der Verein Keine Mordwaffen als Sportwaffen kommt. Eine Initiative, die noch am Nachmittag des Amoklaufs von Winnenden gegründet wurde, vor 11 Jahren. Sprecher der Initiative ist der Journalist Roman Grafe. Er hat das 600 Seiten starke Buch mit dem provokanten Titel Spaß und Tod geschrieben. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, Tötungen mit Waffen von Sportschützen werden nicht als solche polizeilich extra erfasst. Wie kommen Sie auf diese Zahl?
Wir haben recherchiert, wir haben das getan, was das Bundeskriminalamt und das Bundesinnenministerium nicht tut und trotz aller Forderungen in den vergangenen Jahrzehnten nicht bereit ist zu tun. Das heißt, haben bei Polizei, Pressestellen, Staatsanwaltschaften nachgefragt und in Pressearchiven gesucht und manchmal auch nur durch Zufälle. Das heißt, diese Opferzahl ist belegt, eine lange Liste auf der Homepage sportmordwaffen.de mit Quellenangaben.
Wir haben gehört, dass Veränderungen beim Waffenrecht gefordert werden. Das werden sie schon seit Jahren, immer dann, wenn es wieder zu Amokläufen oder Attentaten gekommen ist. Ihnen geht das nicht weit genug. Was fordern Sie?
Wir fordern ein Verbot tödlicher Sportwaffen. Das, was wir jetzt erleben, ist das, was absehbar war, was ich auch im Buch vom Sportwaffenwahn vorausgesagt habe. Man braucht kein Prophet sein, um das zu sehen. Es ist die immer gleiche Propagandaschallplatte, die aufgelegt wird, dreist aufgelegt wird von der Waffenlobby und auch von den verantwortlichen Politikern, die ihr hörig sind. Ich habe in diesem Buch 2019 geschrieben, eins scheint sicher, die Sportschützenpropagandamaschine wird auch nach dem nächsten Massaker in Deutschland wieder laufen wie geschmiert. Bedauerlicher Einzelfall, leider nicht zu verhindern, tiefes Mitgefühl, erst einmal die Ursachen dieses Falls genau ermitteln, abwarten, Sportschützen nicht voreilig ins Visier nehmen, keinen Generalverdacht, in Ruhe gesellschaftliche Ursachen angehen, keine Gesetzesverschärfungen und weiter wie zuvor. Und das veröffentlicht vor einem Jahr und genau das erleben wir jetzt wieder.
Um das jetzt nochmal aufzugreifen, Sie haben gerade davon gesprochen, dass Politiker einer Waffenlobby hörig seien. Diese Formulierung empfinden viele als deutlich überspitzt. Woran machen Sie das denn fest?
Nein, das ist nicht überspitzt. Das leugnen bloß die, die die Wirklichkeit nicht wahrnehmen wollen. Ich meine,
dann machen Sie es doch mal uns deutlich an Fakten.
Ja, ich habe das oder wir haben das als Initiative dokumentiert. Propaganda und Wirklichkeit heißt das Dossier auf der Homepage sportmordwaffen.de. Ich habe es noch ausführlicher in dem Buch Spaß und Tod dokumentiert. Und wenn Sie die Aussagen von Waffenlobbyisten und auch von Politikern nach dem Amoklauf in Eppstein in Hessen 1983 sehen und die nach dem Amoklauf eines Sportschützen 2002 in Erfurt und nach Winnenden 2009 immer die gleichen Ablenkungsmanöver und immer die gleichen Irreführungen, ausweichen, ablenken, weitermachen wie bisher. Und wenn dann bis in den Bundestagsinnenausschuss, wo Gesetzesveränderungen behandelt werden, die verantwortlichen Politiker wortgleich Argumente der Waffenlobby, und seien sie noch so unsinnig, übernehmen und damit agieren, dann ist es keine Meinungsäußerung, sondern eine Tatsachenfeststellung.
Aber welchen Druck könnte eine solche Lobby denn ausüben?
Na, das hat ja Cem Özdemir schon 2002 und viele andere auch formuliert. Die Schützenlobby, die Waffenlobby droht mit bis zu 5 Millionen Wählerstimmen. In Wirklichkeit schießen nur 350.000 Sportschützen in Deutschland scharf. Das heißt, die anderen schießen mit Druckluftwaffen, mit Lichtpunktgeräten. Alternativen gibt es, aber diese kleine Gruppe, weniger als 1% der Bürger in Deutschland, muten halt der Mehrheit, der 99% der Leute, die keine tödlichen Sportwaffen haben, ein Risiko zu und immer wieder neue Ängste zu, nach jedem Schulmassaker, nach jedem Amoklauf. Und das ist ein Privileg, das sie sich herausnehmen. Und man folgt ihnen, das heißt, Wahlen werden knapp entschieden. Und die verantwortlichen Politiker lassen sich einschüchtern von dieser Drohung.
Dass dieses sie eine Prozent
Millionen,
sollte bei Wahlen den Unterschied
Millionen,
machen.
5 Millionen Wählerstimmen weniger haben.
Täter suchen sich den Weg für ihre Wahnsinnstat. Der Attentäter vom Breitscheidplatz, der Attentäter von Nizza. Ihnen reichte ein Auto für den ganzen verheerenden Horror. Sind tatsächlich Waffen das Problem oder nicht vielmehr das, was in den Köpfen vorgeht?
Also den Menschen besser zu machen, das wird seit 10.000 Jahren versucht und da werden wir noch eine Weile brauchen. Und dass andere Leute mit anderen Mitteln morden, das wissen wir auch. Aber es ist ja nur eine Ablenkung zu sagen, anders geht's auch. Wir sollen uns auf das konzentrieren, was ist. Und ein Tatmittel sind Sportwaffen, 270 Opfer seit 1990 oder mehr als 100 Sportschützenopfer seit der sogenannten Waffenrechtsverschärfung von 2009. Und das sind 100 zu viel. Und diesen 100 ist es relativ gleich gültig, auch den Angehörigen, ob irgendwo anders mit anderen Tatmitteln auch gemordet wird. Dieses Tatmittel ist ein unbeherrschbares Risiko und Risiken, die nicht ausreichend tödliche Risiken zumal abgesichert werden können, müssen mit Verboten beendet werden.
Sie zitieren den Umgang anderer Länder mit Waffenbeschränkungen, Japan, Großbritannien zum Beispiel. Was können wir von diesen Ländern lernen?
Na, die Bürger können lernen. Und zwar ist die Waffenlobby nur so stark, wie die Abgeordneten schwach sind. Und die Abgeordneten sind nur so schwach, wie die Bürger es ihnen erlauben. Und in Großbritannien waren es nur 60.000 Sportschützen, die zu entwaffnen waren, nach dem Amoklauf in Dunblane 1996 oder auch nach dem Amoklauf in Hungerford 1987. Innerhalb kurzer Zeit sind dort halbautomatische Waffen verboten worden, Gewehre und Pistolen, aber auf einen großen Druck hin. Das heißt, nach dem Dunblane-Massaker haben mehr als 1 Million Briten sich ausgesprochen, unterschrieben für ein sofortiges Waffenverbot, Faustfeuerwaffenverbot. Und das ist in Deutschland eben nicht so. Wir haben hier eben doch eine Waffenlobby, die von 2 Millionen Sportschützen spricht, auch wenn davon die allermeisten, wie gesagt, nicht scharf schießen und damit immer wieder erfolgreich sind. Und das heißt, solange sich die Mehrheit hier nicht für das Lebensrecht der Mehrheit auch an dieser Stelle einsetzt, wird sich nichts ändern.
Der Journalist und Buchautor Roman Grafe. Nun gibt es aber nicht nur Schusswaffen, die man legal beziehen kann unter bestimmten Voraussetzungen, von denen wir hörten. Vielmehr lassen sich inzwischen auch tödliche Waffen aus dem 3D-Drucker zusammenbauen. Der mutmaßliche Attentäter von Halle hat das getan. Er hatte 3D-Bauteile aus dem Netz heruntergeladen und mit der fertigen Waffe 2 Menschen vor der Synagoge erschossen. Diese 3D-Waffen sehen eigentlich aus wie Wasserpistolen von Kindern, viel Kunststoff, was die Waffen bislang auch noch nicht besonders zuverlässig macht. Wir haben unseren Kollegen Roman Warschauer gebeten zu schauen, wie schwierig ist es eigentlich, an solche Baupläne heranzukommen.
Ich soll also mal versuchen, wie einfach es ist, Pläne für 3D-Waffen im Internet zu finden? Also finde ich sowas nur im Darknet? Ach, ich probiere es erst einmal im normalen Internet. Okay, mit einer ganz einfachen Recherche über eine Suchmaschine stoße ich hier auf Berichte über einen jungen Texaner, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, 3D-druckbare Waffen zu entwickeln und diese frei zugänglich zur Verfügung zu stellen. Von Wiki-Waffen ist da die Rede. Ein hochumstrittener Typ also. Und von ihm gibt es auch eine relativ simpel konstruierte Pistole. Ich suche mal nach dem Namen dieser Waffe, kombiniert unter anderem mit dem Kürzel STL. Das ist eine häufig verwendete Endung für 3D-Modelldaten, die man dann mit einem 3D-Drucker ausdrucken kann. Okay, und tatsächlich bekomme ich hier unzählige Treffer angezeigt und vor allem die ersten scheinen auch wirklich vielversprechend. Gut, also dann folge ich mal einem Link. Der führt zu einer bekannten 3D-Datenbank, in der sich zehntausende Objekte befinden. Jeder kann dort Objekte einstellen, von der Büroklammer über Handyhüllen bis hin zu Autoersatzteilen. Und darin finde ich auch diese Pistole. 99 Cent verlangt der Anbieter für die Daten. Okay, dann suche ich mal weiter. Und da finde ich vom gleichen Anbieter die Daten auch noch kostenlos. Ein Klick auf Download. Und schwupps, da landet eine ZIP-Datei auf meinem Rechner. Ja, die ist gerade mal 2,2 Megabyte groß. In diesem Ordner stecken wiederum 17 einzelne Dateien mit 3D-Objekten. Ja, das sieht aus wie ein Griff. Das ist ein Lauf. Der Abzug. Und das hier sind irgendwie so Federn aus Kunststoff. Naja, nur 2 Teile der Pistole kommen nicht aus dem Drucker. Ein Nagel, der als Schlagbolzen dient und die Patrone entzündet, und die Patrone bzw. die Munition selbst. Theoretisch könnte ich jetzt also die einzelnen Komponenten mit einem 3D-Drucker ausdrucken und die Pistole zusammensetzen. Doch wird sie auch funktionieren? Das ist tatsächlich wieder ein anderes Thema. Gerade die relativ günstigen 3D-Drucker für den Privatgebrauch sind wohl zu unpräzise und das lese ich in vielen Foren. Oft scheint auch der verwendete Kunststoff den Belastungen nicht standzuhalten. Im Internet finde ich hier ein Video mit einem Versuch, für den schon ein deutlich leistungsfähigerer 3D-Drucker verwendet wurde. Und dieser Versuch endet so. Auf dem Schießstand explodiert die Pistole Marke Eigenbau. Wer sie also wirklich einsetzen will, der könnte sich möglicherweise eher selbst verletzen. Besser könnte es mit 3D-Prints aus Metall funktionieren, lese ich. Aber diese Drucker kosten schnell mal so viel wie ein Luxusauto und müssen von Experten bedient werden. Also, nach einer kurzen Recherche habe ich zwar die Pläne für eine Waffe gefunden, doch daraus auch eine funktionierende Pistole zu bauen, ist sehr viel komplizierter. Wer es darauf anlegt, kommt vermutlich einfacher und günstiger auf anderen klassischen Wegen an eine Waffe. Noch zumindest, denn auch die 3D-Drucker werden ja immer besser und günstiger.
Man könnte nun allerdings die Drucker auch entsprechend programmieren, dass sie 3D-Waffenpläne erkennen und beim Laden den Druck verweigern. So ist es zum Beispiel bei modernen Farbdruckern und Kopierern, mit denen kann man ja auch nicht Banknoten drucken. Dagmar Ellerbrock ist Historikerin, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der TU Dresden und untersucht in einem Sonderforschungsbereich die politischen Wirkungen von Hassreden und Beleidigungen. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Professor Ellerbrock, Sie haben auch 15 Jahre lang geforscht zur Waffengeschichte und da gibt es historisch ebenfalls große Veränderungen wie jetzt beim 3D-Drucker und immer wieder muss auf solche Veränderungen dann auch reagiert werden. Wie sollten wir das heute tun?
Ja, richtig. Das Waffenrecht ist im Prinzip eine Geschichte der Anpassung an technologische Neuerungen und der 3D-Drucker ist die letzte Neuerung und wir haben die Entstehung des Waffenrechts in unmittelbarem Zusammenhang mit der Entstehung von erst halbautomatischen Pistolen, dann Vollautomaten und neuen Problemen, die sich daraus entwickelt haben. Das heißt, es ist ganz natürlich, dass wir unser Waffenrecht anpassen müssen an aktuelle Veränderungen. Das sind zum einen technologische Veränderungen, das sind aber auch politische Veränderungen.
Wie sollten wir das anpassen?
Wir müssen erstmal zur Kenntnis nehmen, wo wir Probleme haben. Und wenn ich ganz kurz die beiden Vorredner, die Sie hatten, noch mal ein bisschen historisch rahmen darf. Wir haben eben von Herrn Geppert gehört, dass Schützenvereine ein Kulturgut verteidigen. Das tun sie in der Tat. Und die Hochphase der deutschen Schützenvereine war in der frühen Neuzeit. Also war lange vor der technologischen Innovation der vollautomatischen, halbautomatischen Waffen, über die wir heute reden. Das heißt, man könnte mit Fug und Recht sagen, Schützenvereine, die ihr Kulturgut pflegen, können mit ganz anderen Waffen schießen. Und da wäre man sehr nah an Herrn Grafe, der ja darauf hinweist, dass es auch bestimmte Waffentypen sind, die wir regeln könnten. Der zweite Punkt, den wir in die Perspektive setzen können, ist auch verbunden mit Traditionen und Kulturgut. Die Schützenverbände waren jahrhundertelang unmittelbar bezogen auf staatliche Sicherheit. Also sie waren die besonders ehrwürdigen Bürger, denen man eine Waffe gab, weil sie so respektabel waren. Das sind sie im Wesentlichen heute noch. Aber sie waren eben auch in besonderer Weise für die Sicherheit der Gesellschaft verantwortlich. Und wenn es uns gelingt, den Diskurs wieder so zu führen, dass wir die Schützenvereine nicht auf der anderen Seite sehen und die Waffenlobby auf der dritten Seite und die Politiker irgendwie dazwischen, sondern wenn wir begreifen, dass wir gemeinsam für einen sicheren Staat und für öffentliche Sicherheit uns engagieren müssen, dann gelingt es uns vielleicht, Schützenvereine ins Boot zu holen und gemeinsam zu überlegen, wie können wir solche extremistischen Täter, rassistischen Täter, die offensichtlich das Einfallstor Schützenvereine benutzen, um sich zu bewaffnen, wie können wir die sehr viel früher identifizieren? Das heißt, wir müssen lernen, besser zusammenzuarbeiten.
Das Waffenrecht wurde immer wieder verändert in der Geschichte. Der historische Blick zeigt, das kann eine Gesellschaft mitsteuern, aber es ist kein Allheilmittel, sagen Sie. Inwiefern?
Es ist kein Allheilmittel, aber es ist eine notwendige Vorbedingung. Also wir wissen, das haben alle Vorredner auch noch mal festgestellt, je mehr Waffen in einer Gesellschaft zirkulieren, desto mehr tödliche Unfälle, desto mehr Waffengewalt wird es geben. Das heißt, ein restriktives, ein kontrolliertes Waffengesetz ist eine notwendige Voraussetzung, die wir brauchen. Gleichzeitig, auch das erfahren wir im Moment sehr schmerzlich, ist auch ein restriktives Waffenrecht nicht die Garantie dafür, dass sich niemand, der sich bewaffnen will, nicht auch bewaffnen kann. Das heißt, wir müssen als mindestens zweites Standbein uns auch den politischen Diskurs anschauen, in dem wir uns bewegen. Und da bricht dieser Konsens, den wir in der bundesrepublikanischen Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg hatten, dass Gewalt im Wesentlichen sehr negativ besetzt war, mit Kriegsgewalt, mit Völkermord assoziiert war, dass private Bewaffnung als etwas galt, was man im politischen Raum überhaupt nicht mehr respektabel fand. Dieser Konsens erodiert und wird durch völlig neue Konzepte überwiegend vom extremistischen rechten Rand aufgeweicht. Und darum müssen wir uns genauso kümmern.
Professor Dagmar Ellerbrock, sie forscht an der TU Dresden zu Invektivität, Formen und Dynamiken der Herabsetzung. Dankeschön. Hier ist H2 Kultur, der Tag. Nicht schießen, die Deutschen und ihre Waffen. T.C. Boyle schaut tief auf den Grund der unruhigen, freiheitsliebenden Seele Amerikas und in die Seele von Menschen, die voller Wut sind, die mit dieser Wut mal mehr, mal weniger und hier in einem Fall gar nicht mehr umgehen können, und dann knallt es. Adam reicht die Waldhütte nicht mehr aus. Er braucht einen weiteren Rückzugsort, an dem ihm niemand findet.
Einen neuen Bunker. Er brauchte einen neuen Bunker. Eine Rückzugsposition. Einen Ort, wo er sich verkriechen konnte, wenn es hart auf hart ging. Das sah jeder Trottel. Also nahm er eine Schaufel und die Handsäge aus dem Pfadfinderlager am Noyo und machte sich querfeldein auf den Weg zu einer Stelle 10 Kilometer nördlich, sehr sicher, erhöht gelegen, mit einem kleinen Teich, gespeist von einer Quelle. Vielleicht döste er ein bisschen ein. Es spielte eigentlich keine Rolle, denn er träumte, wenn er schlief, und er träumte, wenn er wach war. Und wenn sich die beiden Träume miteinander verwoben, dann sollte es eben so sein. Was ihn aus dem einen Traum hinaus und in den anderen hineinschreckte, war ein Geräusch. Das dumpfe, pneumatische Geräusch einer zuschlagenden Wagentür. Aber wie konnte das sein? Wie konnte hier draußen ein Wagen sein? Es sei denn, er hatte die Gegend nicht gut genug ausgekundschaftet, weil er nämlich überhaupt kein Soldat oder Waldläufer war, sondern bloß einer von diesen verweichlichten, verschlafenen, verfetteten Jüngelchen mit ihren Chipstüten, die damals seine Kumpel gewesen waren, als er noch World of Warcraft und Grand Theft Auto gespielt hatte. Waldläufer brauchten keine Videospiele. Waldläufer erledigten ihre Feinde nicht bei Fernsteuerung. Wer wollte denn schon vernetzt sein? Lautlos griff er zum Gewehr, richtete sich auf und lauschte kniend, um festzustellen, woher die Bedrohung kam. Das Gewehr hatte einen Pistolengriff, den er mit schwarzem Isolierband umwickelt hatte, weil es sich besser anfühlte. Die Gewissheit, dass die Waffe in seiner Hand war, dass sie mit seiner Haut verschmolz und er den Finger leicht um den Abzug krümmen und Schüsse oder Salven abfeuern konnte. 30 Patronen pro Magazin und 2 weitere Magazine hatte er im Rucksack. Außerdem 208 stumpfsilbrige Wolf 7,62er Patronen. Zur Not konnte er es mit einer ganzen Armee aufnehmen. Und das würde er auch. Sie sollten nur kommen.
T.C. Boyle, Hart auf Hart, erschienen im Hansa Verlag. Wo das enden kann mit der Waffengewalt, das hat der Amoklauf von Winnenden vor Augen geführt, 2009. In dieser Kleinstadt nördlich von Stuttgart fuhr der 17 Jahre alte Tim mit dem Bus zur Albertville-Realschule. 3,5 Stunden lang schießt er dort um sich, er tötet 8 Schülerinnen, einen Lehrer, 3 Lehrerinnen und 3 Männer auf der Flucht. Sein Amoklauf durch Winnenden und Wendlingen endet erst, als er sich selbst tötet. Eines seiner Opfer war Nina, damals 24 Jahre alt, Referendarin an der Schule. Ihre Mutter Gisela Meyer hat eine Stiftung gegründet gegen Gewalt an Schulen. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Meyer, es ist wohl das Schlimmste, was einem passieren kann, das eigene Kind zu verlieren, auf so sinnlose Art noch dazu. Was haben Sie empfunden, als Sie Bilder gesehen haben von Hanau, von den Müttern der Opfer? Kommt da wieder alles hoch?
Es ist weniger, dass das für mich alles hochkommt. Das sind Dinge, die geraten ohnehin nicht in Vergessenheit. Daran muss man nicht erinnert werden. Was mir aber klar ist, ist, was diese Menschen in diesem Augenblick fühlen. Das heißt, ich sehe in den Gesichtern, weil ich weiß, was geschieht, wenn man diese Nachricht hört, wenn man so etwas miterleben muss. Ich weiß sehr genau, wie sich das anfühlt, und ich sehe, das, was ich damals selbst empfunden habe, das ist eine Art Weltuntergang. Es verschwindet alles, was man bis dahin für selbstverständlich richtig und gut gehalten hat. Das ganze Weltbild bricht zusammen. Und das ist das, was ich bei diesen Menschen sehen kann.
Sie sind Philosophin, Psychologin und haben als Coach gerade in der Nähe von Volkmarsen Kurse gegeben. Sie haben das also gestern mitbekommen, nicht als direkte Zeugin, aber als Zeugin der Aufregung, als eben ein Auto in den Karnevalsumzug gerast ist. Wieder eine Schreckenstat, viele Verletzte. Was war Ihre Reaktion?
Es ist im Grunde genommen die gleiche Reaktion. Auch diese Menschen sind erschüttert davon, dass etwas in ihre heile Welt, in ihre gefühlte Sicherheit einbricht, das so völlig unerwartet kommt, so völlig unvorstellbar ist. und das uns Menschen in jeglicher Hinsicht komplett überfordert.
Sie haben ein Buch geschrieben, Die Kälte darf nicht siegen, was Menschlichkeit gegen Gewalt bewirken kann. Sie schildern einen Prozess, den Sie durchlaufen haben, von überwältigender Wut bis hin zu Frieden, den Sie gefunden haben. Das klingt übermenschlich. Wie ist Ihnen das gelungen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das war weniger mein Werk als ein Prozess, den ich erleben durfte aufgrund vieler anderer Dinge, die ich getan habe. Das war nie etwas, was ich intendiert habe und was ich durch irgendwelche klugen Handlungen bewirkt habe selbst. Das ist ein Prozess, der geschieht, indem ich mich mit der Tat, mit dem Täter, mit all dem, was damit zusammenhängt, beschäftigt habe.
Sie haben geschrieben, Sie haben die Armseligkeit des Täters gesehen.
Das ist richtig. Und das ist etwas, was ich auch bestätigt gefunden habe in vielen Gesprächen mit Wissenschaftlern, die sich aus wissenschaftlicher Perspektive mit den Tätern beschäftigt haben. Armseligkeit heißt in diesem Fall, das sind im Grunde genommen tief unglückliche Menschen, die mit dem Leben überhaupt nicht zurechtkommen, die dafür aber andere verantwortlich machen und die dieses Bewusstsein dann in Hass und in aus ihrer Sicht berechtigte Rache umwandeln und auf die Art und Weise in einen Zustand kommen, der aus ihrer Sicht ihre Gewalttat rechtfertigt. Es sind Menschen, die bedauernswert sind, die niemals verstanden haben, was Leben wirklich ist, die gleichwohl aber extrem gefährlich für andere Menschen sind.
Beerdigt wurde Nina an ihrem 25. Geburtstag. Ihr Mörder hatte die Waffe aus der Kommode seines Vaters genommen. Er hatte 285 Patronen bei sich. Der Vater, ein Sportschütze, hatte seinem Sohn im Schützenverein oft gezeigt, wie man schießt. Jetzt wieder ein Sportschütze. Was fordern Sie nach der Gewalt von Hanau?
Aufmerksamkeit. Wir hatten sehr viele Diskussionen, die auch meine Vorredner alle angesprochen haben. Der Ruf nach Gesetzesänderung, nach schärferem Waffenrecht schallt aus allen Ecken. Ich denke aber, das wäre nicht die wirklich richtige Reaktion. Wir sollten viel genauer hinsehen, was denn mit der Möglichkeit, die unser gegenwärtiges Waffenrecht bietet, zu machen ist. Und dann gibt es eine Änderung, die ich sehr befürworten würde, die leider abgelehnt wurde. Das heißt, es geht im Wesentlichen um das, was wir gerade gehört haben, um Zusammenarbeit. Wir hatten beim Täter von Hanau den Fall, dass wir jemanden haben, der psychisch, gelinde gesagt, sehr, sehr auffällig war. Er war im Grunde genommen wahnhaft, er war paranoid. Wir haben weiterhin die Tatsache, dass er in Besitz legaler Waffen war. Beides war bekannt, nur es war die Verknüpfung nicht bekannt. Und hier geht es um Vernetzung, hier geht es um Verknüpfung und zwar nicht abhängig davon, dass ein Generalbundesanwalt oder ein Staatsanwalt angesichts eines Schreibens auf die Idee kommt, er könnte nachfragen. Es geht darum, dass obligatorisch nachgefragt wird, so wie auch jetzt der Verfassungsschutz einbezogen wird, wenn es um die Erlaubnis oder die Vergabe einer Waffenbesitzkarte geht. Was mir fehlt und was definitiv eine Gesetzesänderung erfordern würde, ist die regelmäßige und ebenfalls obligatorische psychologische Fachbegutachtung und nicht nur bei Menschen unter 25 Jahren, die eine Waffe erwerben wollen, sondern regelmäßig in verschiedenen Abständen und in regelmäßigen Abständen bei allen Waffenbesitzern. Es wurde dies vorgeschlagen im Jahr 2017. Bei der Revision der Feuerwaffenrichtlinien der EU wurde dann vehement abgelehnt. Leider Gottes, sage ich. Denn für mich ist es Fakt, dass es Schicksalsschläge im Leben eines Menschen geben kann, die diesen Menschen aus der Bahn werfen. Das heißt, wenn ich mit 18 Jahren vielleicht völlig unbelastet war und ein Gutachten ohne Besorgnis ausgestellt werden konnte, mag das sein, dass das mit 40 vielleicht nicht ist. Vielleicht auch nicht mit 50. Und genau da muss nachgesehen werden, aus meiner Sicht.
Gisela Meyer, Mutter von Nina, die im Alter von 24 Jahren als Referendarin an der Alba-W-Realschule erschossen wurde. Sie hat, Gisela Meyer, eine Stiftung gegen Gewalt an Schulen gegründet, ist deren Vorsitzende. Danke für das Gespräch. Nach so vielen Attentaten, gerade auch hier in Hessen, haben wir nachgedacht darüber, wie man diese möglicherweise erschweren kann, ob Menschen tödliche Waffen als Mittel der Freizeitgestaltung brauchen und wenn ja, in welchem Rahmen. Das war HR2 Kultur, der Tag Nicht schießen, die Deutschen und ihre Waffen. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.